Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode und natürlich müssen wir über das abgelaufene, das beendete Stanley Cup-Finale sprechen. Die Carolina Hurricanes haben den Cup geholt und dazu begrüße ich natürlich unsere beiden Hockey-Marshals, Ralf und Marco. Hello, hello.
Hallo.
Ja, ihr beiden, wir wollen heute über das Finale generell sprechen, auch was es für die beiden Teams bedeutet. Ralf, fangen wir mit dir an. Wie hast du das Finale erlebt? Ist jetzt in 6 Spielen für die Carolina Hurricanes ausgegangen?
Ja, war tatsächlich, hatte ich das glaube ich in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, dass ich tatsächlich zu alt bin, nachts aufzustehen, um Eishockey zu gucken, wenn es nicht Colorado ist. Also wenn es Colorado ist, stehe ich, also in den Playoffs.
Ja, ne, ja, ja.
Mal die Handbremse ziehen, also Regular Season, da muss schon was Besonderes sein, dass ich um 3 Uhr aufstehe. Wenn ich nicht gerade nicht schlafen kann. Nee, aber in den Playoffs gucke ich halt die Colorado-Spiele. Alles andere bin ich zu alt für, bin ich ganz ehrlich. Da fehlt mir der Schlaf. Dementsprechend habe ich die Spiele alle nicht live geguckt. Habe sie aber natürlich versucht, so gut es geht, in den Highlights aufzuarbeiten.
Ja. Yeah.
Mal mehr, mal weniger. Es gab Spiele, die waren sehr interessant. Es gab Spiele, die waren weniger interessant. Ganz besonders hängen geblieben ist für mich natürlich, wahrscheinlich für jeden, Spiel 3, als Vegas 4-0 in Führung gegangen ist.
Ja.
Wir könnten chronologisch durchgehen. Vegas hat das erste Spiel gewonnen in Carolina. Nee, gar nicht wahr.
Doch, 4-5.
In Carolina, doch, in Carolina, meine ja. Güte, jetzt war kurz der Moment. In Carolina gewonnen, genau.
Ja, ja.
Dann hat man Spiel 2 hat Carolina gewonnen, dann dachte man, gut, jetzt fängt es irgendwo von vorne an.
Ja.
Und dann kam das, dieses Wahnsinnsspiel 3 mit 4-0 und dann hat innerhalb von ganz weniger Zeit Carolina 3 Tore gemacht, haben am Ende das 4-4 gemacht und das ging in die Double Overtime und dann dachte man, so, jetzt läuft's. Und dann hat Vegas dummerweise in Overtime, Double Overtime, so ein ganz blödes Tor. Brandon Woosie kam für Anderson rein in dem Spiel, hat dann auch gut gehalten und kriegt dann so ein ganz blödes Tor. Schuss von der Blauen, geht hinter die Bande, prallt ab gegen ihn und dann irgendwie rein. Das war irgendwie ganz ärgerlich in der zweiten Overtime. Und da war das erste oder einzige Mal, wo ich dann wirklich gedacht habe, ich denke mal, Vegas wird sich hier irgendwie durchbauen, durchballern. Scheint irgendwie so, muss irgendwie so passieren dieses Jahr. Es wirkte irgendwie so, als wäre es ihr Jahr. Ja, und Carolina hat dann halt einfach nicht mehr zurückgeblickt und hat 3 Spiele hintereinander gewonnen.
Ja.
Unter anderem Spiel 6, 3-0 in Vegas. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass das Team einfach absolut bereit war. Weil wenn man im Stanley Cup Winning Game quasi auswärts zu 0 gewinnt, wo man weiß, der Gegner wird alles, was er hat, aufs Eis bringen, ist schon extrem stark. Muss man einfach so sagen. Absolut verdient. Ich hatte gerade schon die Torhüter-Situation gesagt, Anderson ist raus nach diesen 4 Gegentoren. Wurde jetzt nach der Saison, als dann durch war, hat er tatsächlich auch bekannt gegeben, dass er eine Verletzung hatte.
Ja.
Aber ich denke mal, er hätte auch sowieso nicht mehr gespielt, weil Brandon Bussi, wie man auch möchte.
Ja.
Ihr wisst, wen ich meine. Dann reinkam und halt wirklich extrem solide gehalten. In Spiel 4 haben sie 3 Gegentore gekriegt, in Spiel 5 2 Gegentore, in Spiel 6 dann gar keins mehr. Das ist natürlich. Da wäre Anderson auch gar nicht mehr zurückgekommen, gehe ich von aus. Dementsprechend ist es halt lustig, dass man während der Serie den Goalie tauschen wollte, wie auch immer. Und der den Stanley Cup einfach dann einfährt. Das ist schon erstaunlich.
ja, auf diese Goalie-Situation wollte ich sowieso noch zu sprechen kommen, weil es halt wirklich sehr, ja, nicht alltäglich ist, sage ich jetzt mal. Hatte das auch so ein bisschen damit zu tun, beziehungsweise, weil du ja auch gerade über Vegas gesprochen hast, ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, Vegas macht es. Und dann auch mit dem Goalie-Switch, war das auch was, was bei dir so ein bisschen in die Gedanken reingespielt hat? Für Vegas?
Ja, es war halt 1-1 aus Carolina rauszugehen und quasi dann Best of Five zu haben mit Heimrecht so gesehen. Mhm. Denkt man schon, das ist schon eine gute Ausgangssituation. Und dann dieses von mir schon erwähnte Spiel 3, wo die sich eine 4-0-Führung quasi vom Brot nehmen lassen,
ja,
um dann in Double Overtime zu gewinnen. Dann dachte ich so, yo, das wird Vegas machen. Da hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass Carolina so stark dann zurückkommt und so stark in der Serie bleibt und dann auch halt das Ding nach Hause fährt. Da bin ich ehrlich, da hatte ich so einen Knackpunkt. Mhm. Aber wenn wir schon von Goalies sprechen, ich werde meinen Part, was Colorado angeht, hier aufs Minimalste begrenzen. Aber es gibt da so einen Chart, Goal Save Above Expected von, ja, Carter Hart. Ja. Und der ging halt so in der Seattle-Serie, ging er so runter. Dann hat er sich bei Anaheim gefangen. Bei Colorado hat er dann komplett Vollgas gegeben und gegen Carolina ging es dann wieder nach unten. Ist natürlich ärgerlich, weil der gegen uns in den 4 Spielen wirklich überragend gehalten hat. Ja, und gegen Carolina dann halt nicht mehr. So wie er halt eigentlich wahrscheinlich performt hätte. Wir hatten halt einfach Pech. Und Carolina hatte halt Glück. Carter Hart war nicht mehr in der großartigen Form, in der er halt Ende der Anaheim und dann in der kompletten Colorado-Serie war. Mhm. Und auf der Gegenseite hattest du halt, wenn man mal diese 4 Gegentore in Spiel 3 von Anderson weglässt, echt eine relativ solide Goalie-Performance. Wobei man sagen muss, Carolina reichte eine solide Goalie-Performance. Sie brauchten jetzt nicht unbedingt einen, hatte man so ein bisschen das Gefühl, ein, ja, Goalie, der jedes Spiel stealed quasi.
Ja. Marco, wie hast du die Finalserie empfunden? Wir haben gerade schon gesagt, dieser Goalie-Switch sehr, ja, ist nicht alltäglich.
Nee, absolut nicht. Und da ist auch so der einzige Wermutstropfen, würde ich fast sagen. Ich meine, er hat den Cup auch als erstes nach dem Captain bekommen, nach Jordan Staal. Ganz interessant ist ja immer dann die Reihenfolge, wer den Cup als nächstes bekommt und von Jordan Staal ging der an Freddie Anderson.
Yeah.
Der Cup, ich glaube auch, dass das Team, ja, also dass das auch innerhalb des Teams ein ganz komisches Gefühl ist, das ist kein alltäglicher Move. Ich meine, für die Franchise, fürs Team war es absolut richtig, offensichtlich, weil ich meine, der Gewinner hat am Ende recht. Ansonsten war es eine spannende Serie. Ich schließe mich dem Ralf an. Also auch ich habe mir das in den erweiterten Highlights gegeben. Das ist 2 Uhr, ist einfach auch immer eine brutale Zeit. Das ist wirklich, ich, ja, finde das die schlimmste Zeit. 1 Uhr geht noch klar.
Ja.
4 Uhr geht noch klar, aber die 2- und 3-Uhr-Spiele, deswegen, ich weiß gar nicht, wie der Ralf das immer macht. Colorado spielt, glaube ich, immer um 3. Ja. Das ist
steht
da,
direkt
da
auf.
Das ist mir einfach mittendrin und das gibt der Körper einfach nicht mehr her. Und ich sehe es, also Ralf hat so viele Sachen gesagt, die ich eigentlich unterschreiben könnte. Also genau das für mich auch der Knackpunkt Spiel 3 gewesen. Da hätte ich mich festgelegt, dass das, wenn du das 4-4 dann machst und dann in Double Overtime verlierst, dass das dann in die andere Richtung ausschlägt. Geht jetzt unter. Ich meine, ich finde es immer total interessant. Ich glaube, bei deutschen Fans ist nicht anders, aber da wir natürlich die Augen immer auf der NHL haben oder haupt oder überwiegend auf der NHL haben, was so die Kommentarspalten in den Fan-Sektionen so von sich gibt, von so einer engen Serie, wo es wirklich auch für Vegas echt lange, lange gut aussah, zu, also von den Helden zu den absoluten Losern bei den amerikanischen Sportfans geht es sehr, sehr schnell. Ich habe da so Jack Eichel No-Show-Kommentare gesehen und all sowas, wo ich mir auch so denke, naja, so habe ich es tatsächlich nicht wahrgenommen. Aber ja, wie gesagt, eine enge Serie, zweimal Overtime mittendrin. Und ja, Vegas großen Sport abgeliefert, Carolina die Nase vorn. Ich finde, man muss definitiv drüber sprechen, wen die Hurricanes sich dazugeholt haben mit Nikola Ehlers. Und jetzt spanne ich mal den Bogen wieder zu Colorado zurück. Carolina vielleicht der große Gewinner des Rantan-Trades, denn Stankoven ist dann am Ende da gelandet und hat eine fantastische Finalserie gespielt. Und ja, es hat einfach gepasst. Von New Yorker Seite beispielsweise ist ja auch eine Fanbase, die ich verfolge. Gab es natürlich diverse Kommentare über den Mr. Miller, der jetzt den Cup gewonnen hat, der in New York mehr oder weniger auch vom Hof gejagt ist, jetzt vielleicht ein bisschen zu weit weg. Carolina hat sich einfach ein Team zusammengebaut. Aus Spielern, die, wo jeder weiß, dass sie sehr, sehr gut sind, aber die nicht die absoluten Superstars woanders gewesen sind. Und am Ende hatten wir aber einfach die richtige Mannschaft. Und haben nach dem Torwartwechsel tatsächlich da trotz alledem jemanden gehabt, das ist auch ein ungedrafteter Spieler, der einfach, einfach performt hat, als es drauf angekommen ist. Ne? Und wie gesagt, Vegas, ich will das hier gar nicht schmälern. Das war eine tolle Serie. Enge Spiele, hätte auch anders ausgehen können. Ja, im letzten Spiel machst du kein Tor mehr. Das ist dann, dann geht der Cup halt zum Gegner. Ne?
Ja. Aber interessant, wo du auch No-Show gesagt hast. Es hat nicht lange gedauert, dann kamen die Mitch Marner-Tweets. Der hat eine absolut überragende Postseason hingelegt. Und in Spiel 5 und 6 hat er halt nichts gemacht. Und dann kommen alle her und sagen, ja, in den entscheidenden Phasen, es kommt nicht von mir, ne?
Ich habe das auch gelesen, ja.
Aber da kamen massenhaft Meinungen aus Übersee. Ob das jetzt Toronto-Fans waren oder Amerikaner, die sich halt grundsätzlich über Marner, weil ja auch Kanada, ne, war ja auch immer so ein Thema, weiß ich nicht, aber war halt irgendwo komisch. Dazu, wo wir jetzt einmal den Bogen spannen, nochmal zu Jordan Stahl, der hatte die Conn Smythe Trophy gewonnen mit 37 Jahren. Ich glaube, da hätte ich mich besser vorbereiten können, ich glaube, er hat in 19 Spielen, glaube ich, 12 Punkte oder sowas. Ich kann mich an keine Conn Smythe, sagen wir mal, egal wie viele Punkte er hatte irgendwo in dem Bereich, ich kann mich an keine Conn Smythe Trophy, wenn wir jetzt mal Goalies rausnehmen, erinnern mit so wenig Punkten. Aber da kam halt wirklich dann zum Vorschein, dass er in den Finalserien halt einfach gescored hat. Ich habe ein Tweet gesehen, der hieß irgendwie, wenn junge Leute jetzt zum Eishockey kommen, die vorher nicht da waren, die denken, Jordan Stahl ist der beste Spieler der Welt. So hat er in den Finals gespielt. Und dann, dann gab es halt auch Meinungen, die sagen, aktuell ist er auch der beste Spieler der Welt, weil er spielt in den Finals und er performt in den Finals.
Lustig. Schwierige Diskussion, oder? Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, der hat tatsächlich 12 Punkte in 19 Playoff-Spielen gemacht, aber halt eine grandiose Leistung im Finale. Also finde ich ein bisschen so eine Diskussion, also oder?
Sein Stil ist natürlich, durch die gesamten Playoffs hat er das Spiel geprägt, der Hurricanes. Er ist halt nicht der Riesenscorer gewesen, ne? Aber der war halt unfassbar wichtig. Ist auch übrigens an der Stelle der älteste Spieler, der jemals die Conn Smythe Trophy gewonnen hat. Gab es auch noch nie. Und wenn wir schon bei ihm sind, hat den nächsten Rekord aufgestellt. Der Spieler, der die längste Wartezeit zwischen zwei Stanley Cups hatte, ist auch Jordan
Stahl. Das ist echt Wahnsinn. Also die NHL, die Liga der Statistik, ne? Also es ist schon echt brutal. Aber wenn wir gerade bei Statistiken sind und wenn wir über die Hurricanes sprechen, es ist ja schon irre. Wir haben ja schon auch festgestellt, was für krasse Playoffs sie gespielt haben. Sie sind jetzt 16-3 rausgegangen, Ralf. Wir hatten, glaube ich, vor den Conference Finals mal darüber gesprochen, über diesen krassen Rekord, den die haben. Aber 16-3 ist halt, also das sind die wenigsten Niederlagen für den Stanley Cup Champion seit den 88er Oilers.
Ja, Colorado hatte 22-16-4 und ich habe gedacht,
das
war ein absolut überragender Run. Wird so nicht mehr so oft geben und jetzt haben die 16-3 hingelegt. Das ist schon
16-3 ist halt unmenschlich.
Also drei Niederlagen auf vier Serien, das ist schon, also
unmenschlich, finde ich.
Das ist Wahnsinn, ja.
Aber die haben mit allen drei Niederlagen zurückgelegen in den Serien, ne? Also es war das 1-0 im Finale, im Ostfinale, dann war es das 1-0 im Stanley Cup-Finale und dann war es das 2-1 im Stanley Cup-Finale. Das heißt, auch das ist, die haben nicht irgendwie, die haben nicht drei Spiele geführt, dann mal eins.
Ja, ja,
haben
wir nicht mehr ernst genommen. Ja, ja.
Ja, genau, es ist, also es ist auch tatsächlich die Statistik, ich finde die deswegen so beeindruckend, weil das dann tatsächlich unter Druck passiert ist. Und wie gesagt, haben wir in der letzten Folge gesagt, aber das noch mal als kleine Erinnerung, weil man denen ja nachgesagt hat, sie können kein Eastern Final spielen, weil sie da so einen unfassbar schlechten Rekord hatten. Dann da zu verlieren, das erste Spiel, und man hatte wieder Angst, es läuft so wie die Jahre davor. Deswegen unfassbar charakterstarke Mannschaft und ist da rausgegangen. Und deswegen sage ich ja, so ein Nikola Ehlers, wir haben gesehen, wie Winnipeg diese Saison gespielt hat. Gilt jetzt nicht als der absolute Superstar, dass der Hockey spielen kann, weiß jeder Hockey-Fan, aber da sieht man mal, was manche Spieler ja für ein Bild abgeben können. Also ich glaube schon, dass man in Kanada die ein oder andere Träne verdrückt, weil er nicht mehr für die Jets spielt.
Ja, durchaus. Wer ist denn, wo wir jetzt von den Personen gesprochen haben, die überragend waren oder vielleicht auch über ihren Möglichkeiten. Wer ist denn für euch die tragischste Figur in der Finalserie oder im Stanley Cup?
Ich habe meine Antwort.
Ja, ich würde tatsächlich wirklich mit Mitch Marner gehen, weil ich finde es tatsächlich, also ja, du hattest es ja vorher auch gesagt, der wird gefeiert bis zwei Spiele vor Schluss und dann, ich habe die Sachen auch gelesen und habe mir gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Also ich weiß nicht, ob es die tragische Figur ist. Marco hat sicherlich noch jemand anderen.
Ja, für mich ist es ein Gewinner.
Aber ja, ich finde es halt irgendwie, ich kann damit halt nicht viel anfangen, weil ich habe es ja schon vorher gesagt, ich hätte es ihm sehr gegönnt und er hat gezeigt, was er für ein Spieler ist in den Playoffs. Und ja, genau. Marco.
Mitch Marner für mich tatsächlich eher auf der Seite der Gewinner, weil wenn man jetzt mal die dusseligen Kommentare von manchen Leuten wegnimmt, er hat bewiesen, dass er Playoffs kann.
Ja. Yeah.
Und also am Ende haben da 45 Spieler im Stanley Cup Finale gespielt von ein paar hundert NHL-Spielern. So weit sind ganz, ganz viele nicht gekommen. Und wie gesagt, jeder, der das Gesamtbild gesehen hat, hat gesehen, dass Mitch Marner eine fantastische Saison und vor allen Dingen fantastische Playoffs gespielt hat. Für mich die absolut tragische Figur. Und deswegen habe ich ja gerade schon gesagt, so ein kleines Geschmäckchen. Mitch Marner hat auch noch ein paar Jährchen vor sich. Aber Frederik Anderson tut mir einfach tatsächlich wahnsinnig leid, weil er überragende Playoffs gespielt hat bis dahin.
Ja,
und man ihm immer auch nachgesagt hat, dass er auch in den Playoffs nicht unbedingt der stabilste ist. Das habe ich übrigens vor den Playoffs selber auch gesagt.
Ja.
Und dann spielt er so ein überragendes Ding und dann läuft es mal die ersten Spiele nicht. Er wird rausgenommen, Team gewinnt trotzdem. Wie gesagt, auch das Team wird dieses Gefühl gehabt haben, weil wie gesagt, diese Reihenfolge, die wird nicht umsonst analysiert, wie der Stanley Cup weitergegeben wird. Auch die wollten da ein Zeichen setzen und ihm zeigen, hey, ohne dich wären wir nicht so weit gekommen. Deswegen, aus der Historie, ich weiß da noch, wie er damals auseinandergenommen worden ist, als er mal in Spiel 7 in Anaheim gegen die Kings, als die sang- und klanglos untergegangen sind, er stand im Tor, da hat man ihm viel angekreidet, obwohl er da überhaupt nichts machen konnte, komplett allein gelassen worden ist. Toronto, Helmut, du weißt es, da ist ihm auch die ein oder andere Nummer angekreidet worden. Bei den Hurricanes in den letzten Jahren, wie gesagt, ich habe meine Meinung, wenn man die Folgen jetzt sich chronologisch für die Playoffs nochmal anhört. Ich hatte die Hurricanes dass die Überraschung der Playoffs werden, wusste ich ja. Ich hab die in der ersten Runde rausgetippt gegen Ottawa, wenn ihr euch erinnert. Also ich bin hier der große Loser.
Ich glaube, die haben alle nicht Predictions. Nee, also.
Aber ja, wie gesagt, man hat ihm nicht viel zugetraut. Jetzt hat er überragende Playoffs gespielt. Oder was heißt nicht viel zugetraut, dass er ein guter Torwart ist, weiß man. Aber man hat ihm keine überragenden Playoffs zugetraut. Jetzt hat er die eigentlich gezeigt, nur um dann am Ende doch nicht zwischen den Pfosten zu stehen. Super, super schade. Aber ja, er hat das Ding geholt mit dem Team. Ich hätte ihm gewünscht tatsächlich, dass wir diesen Torwartwechsel nicht erlebt hätten. Für ihn persönlich.
Ja. Du hast jetzt gesagt, du bist der große Loser. Dann kann ich direkt mal anknüpfen. Der große Loser dieser Playoffs sind die Dallas Stars, die gegen Minnesota verloren haben, die gegen Colorado verloren haben, die gegen Vegas verloren haben, die gegen Carolina verloren haben. Also der größte Loser der Playoffs sind die Dallas Stars. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Für mich die tragische Figur, war ein Stück weit eine Fangfrage, ist Brent Burns. Der spielt jahrelang bei den San Jose Sharks, immer mit oben dabei, hat nie gereicht. Dann spielt er jahrelang in Carolina, immer oben dabei, hat nie gereicht. Und dann verlässt er genau dann Carolina. Wird in der Saison in Colorado geehrt, dass er sein 1000. NHL-Spiel am Stück bestreitet. Das ist eine unglaubliche Zahl.
Ja.
Und Carolina holt den Cup. Und das sind halt so Spieler. Wir hatten bei den Hockey Marshals damals eine Folge, die hieß, die besten Spieler, die nie den Cup gewonnen haben. Könnte einer davon sein. Und das ist halt ziemlich ärgerlich. So gut es dann auch bei Colorado teilweise geklappt hat, ist es natürlich dann denkt man sich, was geht in so einem Menschen jetzt vor, wenn der zu Hause sitzt und sieht, oh, da habe ich jetzt drei Jahre waren es gespielt, wir haben nichts gewonnen und jetzt bin ich weg und die holen den Cup, der mir halt einfach noch fehlt und ich habe alles erlebt, gefühlt.
Ja, um so ein bisschen den Umschwung auch zu Vegas zu schaffen, da gibt es ja auch eine Verbindung, weil wir auch gerade über Mitch Marner gesprochen haben, da war ja letzte Saison ein Trade auch auf dem Tisch zu den Hurricanes. Die Story, die kam ja auch jetzt wieder im Finale, also nach dem verlorenen Finale natürlich auf. Hatte damals eine No-Trade-Clause und ist nicht gewechselt. Das ist natürlich dann auch so eine Story, die dann nochmal hochkommt. Generell, bevor wir auch auf Tortorella eingehen, wie bewertet ihr die Saison der Vegas Golden Knights? Marco, du hattest ja schon so ein bisschen beschrieben, wie Vegas überhaupt in die Playoffs gekommen ist und wie sie sich, ja, wie sie ins Finale gekommen sind.
Die Saison ist Pacific Teams, also man kann das ja eigentlich fast so die letzten Jahre als Blaupause, davor waren es die Oilers, also Pacific Division hat sich in den letzten Jahren jetzt nicht überschlagen in der Regular Season in der Leistung. Aber ist jetzt ein paar Jahre hintereinander, hat die Pacific den West-Champion gestellt. Und ja, wie gesagt, ich finde es total müßig. Am Ende ist, wenn wir jetzt ein Phrasenschwein hätten, dann müsste da jetzt Geld rein. Am Ende kann halt nur einer gewinnen. Du stehst im Finale, dass einer von den beiden verliert. Aber man kann ja nicht ernsthaft darüber diskutieren, dass das keine erfolgreiche Saison gewesen ist, halt so, ne? Die ja. Golden Knights. Ich finde, die fallen relativ weich, bis auf einzelne Spieler, weil doch einige von denen, ist ja noch nicht so lange her, das schon erlebt haben, der Champion zu sein. Wie gesagt, für die Fans, da würden mir andere Fanbases mehr leid tun, tatsächlich, haben wir ja schon mal gesagt, die sind sehr, sehr erfolgsverwöhnt, die kennen das gar nicht, richtigen Misserfolg über einen längeren Zeitraum. Ja, und wie gesagt, da muss man auch ganz ehrlich sagen, die haben eine gute Saison gespielt. Ich bin gespannt, wie so langsam hat das Team so ein bisschen auch ein Ablaufdatum. Die haben halt Glück, da Spieler gehen gerne dahin, hat auch steuerliche Vorteile, auch die Diskussion ploppt gerade wieder auf. Dasselbe haben wir ja in Florida, es gibt einfach Standorte, die haben mit Free Agents, ist ein bisschen leichter, die müssen jetzt vielleicht gar nicht so gute Draft-Systeme haben wie andere. Also ich mache mir um die Golden Knights keine Sorgen. Ich denke, dass wir das Gesicht des Teams in den nächsten Jahren sich verändern wird. Aber wie gesagt, hier ist eine Saison, die absolut als Erfolg zu verbuchen ist. Also, wie gesagt, alles richtig gemacht. Mhm. Ne? Keine überragende Regular Season, aber jetzt mal ohne Scheiß interessiert jetzt auch wirklich 0,0. Die Hurricanes natürlich anders, die beides fantastisch abgeliefert haben und gezeigt haben, dass man in der Regular als auch in der Postseason vernünftig performen kann. Bei dem brauchen wir natürlich gar nicht als Stanley Cup Champion darüber diskutieren, dass das eine gute Saison gewesen ist. Aber wie gesagt, wir reden hier vom Finale und von daher verstehe ich die Frage nicht so ganz.
Ralf, verstehst du die Frage?
Ja, aber grundsätzlich würde ich sie genauso beantworten wie Marco mit dem kleinen Zusatz. Marco hatte gesagt, die haben alles richtig gemacht und da muss man halt sagen, sie haben halt alles richtig gemacht, auch im Sinne von, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, der Trainerwechsel so kurz vor den Playoffs, wo man auch dachte, was machen sie da? Absolut richtig. Carter Hart das Vertrauen zu geben, absolut richtig. Die Spieler, die sie holen, ist ja leider immer so, läuft ja bei denen relativ gut. dass sie dann halt auch so einen Mana-Deal eintüten, hat sich auch ausbezahlt. Also die haben schon viel richtig gemacht. Muss man halt wie immer neidlos anerkennen.
Jetzt ist heute, ja, Marco.
Ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz zu Carter Hart was sagen. Also, ja, wie gesagt, das ist natürlich, bleibt immer eine streitbare Figur. Man weiß nicht, was los ist. Wollte ich nur noch mal hinterher schieben. Also, das ist natürlich was wir nicht beurteilen können aus der Ferne. Er ist nicht verurteilt, aber da gab es einfach diesen Vorfall. Schlimm genug, dass es solche Geschichten da überhaupt gibt. Und ja, von daher, ich bin, wie die Golden Knights ihre Spieler zusammenstellen oder ich sag mal, welche Kontroversen, vielleicht, wo andere vielleicht ein Problem haben mit, und die Golden Knights machen es einfach, ist natürlich, falls die Anschuldigungen nicht richtig sein sollten, für den Menschen Carter Hart in dem Fall schön. Das Geschmäckle ist aber immer da, wie gesagt, wir können es nicht beurteilen. Aber ich finde es ganz gut, dass nicht jede Machenschaft oder dass vielleicht der Restzweifel hier besiegt worden ist und dass die Hurricanes am Ende gemacht haben. Also wie gesagt, ich will da niemanden seine NHL-Karriere absprechen. Aber ja, mich freut es, dass es der andere Torwart, also jetzt um vom Herrn Buzzi zu sprechen, dass das dann eher die Story ist. Ich habe gerade über den Freddy Anderson gesprochen, tragische Figur. Aber jemand anders hat natürlich, steht dadurch auf der Gewinnerseite und bin ich ganz froh, dass es jemand in einem weiß-roten Trikot gewesen ist.
Was ich auch gerade noch einwerfen wollte, jetzt heute genau zu unserem Podcast-Termin, wir nehmen ja Dienstagabend auf, ist verkündet worden aus Vegas, dass John Tortorella nicht weitermacht. Wie bewertet ihr diese Entwicklung, Marco?
Ja, es ist, muss man ganz, ganz klar sagen, die große Frage ist, werden wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten sowieso, also man hat ja das Gefühl, es sind immer dieselben Trainernamen, die im Gespräch sind bei allen Teams. Beim Tortorella, ich bin gespannt, ob es für eine Regular Season oder für eine lange Zeit, und wir haben vorhin über die Free Agent gesprochen, er hat natürlich auch so seinen Ruf, ist glaube ich jetzt bei den Spielern nicht immer der beliebteste Trainer. Ich glaube, dass wir dem nächsten Generationswechsel bei den Trainern sehen, weil da muss jetzt so langsam was passieren. Man hat das Gefühl, es gibt so einen Pool von 35 Trainern für 32 Teams und dann sind dann auch immer dieselben. Und das geht jetzt seit Jahren so. Und ich glaube tatsächlich, dass die Zeit von John Tortorella so langsam und von so manch anderen so langsam zu Ende geht. Ich glaube, dass der Stil für die Playoffs jetzt gut funktioniert. Guter Schleifer. Ich weiß aber nicht, ob dieser Stil über mehrere Monate funktioniert und die Golden Knights werden sich auch was dabei gedacht haben, wenn er nicht wiederkommt.
Ja, ich denke mal, dafür ist es zu frisch. Es wird bestimmt Teams geben, die ihn haben wollen jetzt nach dieser Erfolgsstory. Aber wie du schon sagst, aufs Kurz oder Lang würde ich John Tortorella auch eher in den Berichterstattungen, wie wir es zwischenzeitlich war er schon bei, ich weiß gar nicht welchem Sender, war er schon teilweise durchaus manchmal aktiv. Da sehe ich ihn in Zukunft. Wie gesagt, ist zu frisch. Ich habe mir dazu nichts durchgelesen. Ich habe keine Kommentare von Tortorella selbst gelesen, ob er weitermachen will, wie auch immer. Dafür ist es alles zu frisch. Aber selbst wenn er jetzt nochmal irgendwo unterkommt, irgendwann glaube ich, ist dann die Zeit, wie du schon sagst, auch von einigen Coaches halt vorbei. Und es gibt tatsächlich im College-Bereich, im AHL-Bereich viele junge Leute, von denen man regelmäßiger mittlerweile hört. Und da werden einige den Sprung schaffen wollen und werden es auch machen. Und dann kommen halt ein paar junge Coaches nach, wie es sich halt so gehört. Und dann werden einige in den verdienten Ruhestand gehen.
Zum Abschluss der Episode ist heute ein bisschen aber kürzer.
Helmut, ja, bitte. Ganz kurz nur. Es gibt aktuell drei Teams, also Vegas ist eins davon, klar, aber es gibt sonst noch zwei andere Teams ohne Coach aktuell. Edmonton und Toronto. Denkst du denn, er landet vielleicht in Toronto?
Ja, also der Gedanke kam natürlich auch schon.
Vielleicht spricht Mitch Marner ja eine Empfehlung aus.
Das kann natürlich sein. Also ich sag mal so, vorstellbar ist alles. Ich glaube, Joe Pavelski war jetzt gerade derjenige, der so ein bisschen in Toronto als Trainer gehandelt worden ist. Da gibt es ja zurzeit sehr viele Bewerbungsgespräche, würde man bei uns sagen. Boah, also ich sag mal so, für die Medienlandschaft in Toronto wäre er, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber ich habe ähnliche Bedenken wie Marco, was so die, seine Trainerlaufbahn in Toronto auf eine lange Strecke betrifft. Ich glaube, was die Medien betrifft, das könnte er schon ganz gut da, aber puh, die anderen sind ja die Oilers, ne?
Abwarten.
Ja, da kursieren ja auch einige Namen, ne?
Ja.
Ja, zum Abschluss dieser Episode ist heute ein bisschen kürzer, macht aber gar nichts. Wie fällt euer Fazit denn generell so zu dieser Saison aus? Also auch was die Qualität der Spiele angeht, Ralf? Also abgesehen vom Playoff-Format, die Diskussion kennen wir
das,
ja schon.
Das brauchen wir nicht mehr.
Playoffs, wir wären auch nicht müde, immer wieder drauf einzugehen.
Ich wollte
aber
tatsächlich auch sagen. Ihr habt das schon weggenommen wieder. Na gut.
Mit dem Playoff-Format. Ja,
können wir nächstes, okay. Können wir in der Vorschau für nächste Saison
machen. In der
machen.
Sommerpause. Ja, Ralf.
Für mich in der Saison bleibt hängen, jetzt mal meine Fanbrille weg, die Olympischen Spiele, die waren ein absolutes Highlight für mich persönlich. Und gleichermaßen dann der sehr, sehr, sehr zusammengepresste Spielplan nach den Olympischen Spielen.
Stimmt, ja.
Da wäre meiner Meinung nach, bin ich sowieso der Meinung, wir haben zu viele Spiele. Die werden jetzt bald, glaube ich, sogar auf 84 erhöht. Glaube ich. Ob das fest ist, weiß ich gar nicht. Aber zumindest gibt es da die Gerüchte. Meiner Meinung nach sollte man die Spiele auf 60, vielleicht 62, 65 irgendwo reduzieren. Für mich ist der Spielplan komplett überladen. Und wenn man dann noch Olympische Spiele reinbaut, die gerne jedes Mal so ausfallen mit NHL-Spielern, dann ist natürlich extrem, dann hat jede Mannschaft gefühlt jeden zweiten Tag ein Spiel und das über 4-5 Wochen und das muss halt nicht sein, da leidet ein bisschen auch die Qualität runter, die Verletzungsanfälligkeit steigt und gerade so im Ende der Bereich, also mir persönlich geht es immer so, wenn wir so bei Spiel 55, 60 ankommen, dann ist bei mir auch irgendwo die Luft raus und ich denke so, jetzt können wir aber auch dann irgendwann mal mit den Playoffs starten. Mhm. Ich denke, da bin ich bei weitem nicht der Einzige, aber gut. Das ist halt so das, was bei mir hängen geblieben ist.
Also bei vielen anderen Fanbases steht da noch nicht fest, ob dein Team in den Playoffs ist. Man kann sie, also dieses Elfenbeinturm-Gelaber aus Colorado.
Das ging mir auch schon so, als die noch um die Playoffs gespielt haben. Weil irgendwann ist halt einfach so die Luft raus, meiner Meinung nach. Aber das ist halt auch wirklich meine persönliche Meinung. Eine Saison braucht nicht 82 Spiele. Dann kommen bestimmt viele daher, die sagen, war aber schon immer so in dem Bereich oder schon sehr lange so. Aber muss meiner Meinung nach nicht sein. Dann würden sie wahrscheinlich argumentieren, ja, wenn wir nur 65 Spiele haben, dann machen wir irgendwelche Pre-Playoffs und bla und blub. Ob das jetzt der springende Punkt ist, der das dann Ganze positiver gestaltet, weiß ich nicht. Aber für mich ist halt einfach die Saison ein bisschen zu lang.
Marco, wie fällt dein Fazit zu dieser NHL-Saison aus?
Ja, ich möchte sagen, es war schon immer so, 82 Spiele. Nein, ich verstehe, was der Ralf sagen möchte. Mein Fazit zu dieser Saison ist, nachdem ich das Playoff-Format reformieren möchte, und also oder wieder back to the roots, wie es immer gewesen ist, möchte ich tatsächlich, weil ich die Diskussion auch tatsächlich nicht mehr hören kann, aber tatsächlich dieses Jahr mir das auch, wir haben einen Finalteilnehmer gehabt, der davon sehr profitiert hat, dass die Punkteregelung noch so ist, wie sie ist. Auch da würde ich mal irgendwann rangehen und sagen, 3 Punkte für einen Sieg, 2 für einen Overtime-Sieg und 1 Punkt für den Verlierer der Overtime. Und damit wir diesen Loser-Punkt ein bisschen abschwächen und tatsächlich Siege nach 60 Minuten ein bisschen höher bewertet werden. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten war es eine wie immer spannende Saison. Schaut mal, was da passiert ist. Ne? Stanley Cup-Sieger nicht in den Playoffs. Toronto nicht in den Playoffs. Also absolute Top-Favoriten. Ich habe jetzt nicht gesagt, um den Helmut zu ärgern, aber ja, da waren ja wirklich jetzt Teams dabei. Buffalo, für mich ein absolutes Highlight. Geht jetzt hier vielleicht unter, weil das auch schon wieder ja gefühlt Ewigkeiten her ist, nach einem Stanley Cup-Finale. Aber fantastisch sich entwickelt. Montreal, eine starke aufstrebende Mannschaft. Anaheim, genau dasselbe. Also wir haben junge aufstrebende Teams. Ja, liebe Hörer, Hörerinnen, ich weiß ganz genau, ich habe gerade vom Coaching Generationswechsel gesprochen und in Anaheim ist es Mr. Quenville. Das ist auch einer vom alten Eisen, der trotzdem gezeigt hat, dass er die jungen Spieler gut einsetzen kann. Aber, also ist mir bewusst, dass das jetzt vielleicht gegensätzlich ist. Aber da waren auf jeden Fall Teams dabei, die eine Menge Spaß gemacht haben, auch wenn sie vielleicht in der falschen Stadt angeordnet sind, wie im letzten Fall. San Jose ist da vorne mit dabei. Dass die Rangers so abkacken, habe ich nicht gesehen, aber das ist das, was die NHL ja so einfach auch so unglaublich unvorhersehbar macht, dass man einfach immer wieder daran erinnert wird, in meinem Fall, was man für ein schlechter Tipper ist. Ich glaube, wenn man hier vor der Saison die Tipps für die Playoff-Teilnehmer als auch meine Playoff-Tipps sieht, Vollkatastrophe. Aber das ist auch eigentlich, was das Ganze so toll macht, weil es ist keine Liga, wo vorhergesehene Sachen passieren, wo wir jetzt schon wissen, ey, nächstes Jahr holt Carolina auf jeden Fall wieder den Cup. Der wird jetzt erstmal verteidigt. Es kann alles passieren und das ist das, was das NHL-Hockey so unfassbar spannend macht. Muss man jetzt mal auch tatsächlich sagen, wir müssen einfach mal die Brücke nach Deutschland zu schlagen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wenn man jetzt nicht gerade ein Eisbären-Berlin-Fan ist, ist das nicht, also ich finde das als neutraler Zuschauer, auch wenn ich immer Sympathien für die Eisbären Berlin hatte, schon immer, finde ich das beispielsweise jetzt als neutraler Fan jetzt auch nicht so gut, wenn es so fast so Fußballverhältnisse wie in Deutschland bekommt und wir immer einen Serienmeister haben. Deswegen, da ist der Grund, weswegen ich die NHL so liebe. Man kann aus, ich sag mal, mitteleuropäischer Sicht das Draft-System, vielleicht moderner Menschenhandel, die Jungs dürfen sich nicht ganz wirklich aussuchen, wo sie spielen wollen, kann man immer kritisieren. Für den Sport und die Franchises und die Spannung ist das System aber echt Gold wert, wie man immer wieder sieht. Funktioniert in der NHL sehr, sehr gut und es wird immer durchgemischt. Gut arbeitende Teams kommen nach oben. Manche verkacken ihre Draft-Jahrgänge, kommen dann nicht nach oben. Andere bleiben dafür dann ein bisschen länger. Und deswegen, ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, dass ich mich für diesen tollen Sport als Fan entschieden habe. Und man kann da über die NHL sagen, was man will. Es wird nie langweilig.
Das sind eigentlich perfekte Abschlussworte von euch beiden. Ich kann nur noch hinterher schicken, es hat mir wieder extrem viel Spaß gemacht, die Saison mit euch über die NHL zu quatschen und den HörerInnen da draußen definitiv auch. Wenn ihr Rückmeldungen habt da draußen, gerne zu uns, auch wenn ihr Themen habt, die wir in der Sommerpause besprechen wollen und sollen, gerne auch zu uns. Ich glaube, wir werden in der Sommerpause auch nochmal sprechen. Da gibt es ja ziemlich viele Themen, der Draft, Free Agency und so. Also da werdet ihr sicherlich von uns auch nochmal hören. Schaut gerne in den Shownotes dabei. Ihr wisst es ja, Pride Month ist und da könnt ihr von uns bzw. Squad Drops ein tolles T-Shirt erwerben. Das findet ihr wie immer in den Shownotes. So, Ralf und Marco, schöne Sommerpause und vielen Dank an euch.
Vielen, vielen Dank. Es hat uns auch unfassbar viel Spaß gemacht, die Saison über.
Da schließe ich mich an. Dankeschön.
Bis denn.
Ciao.
Ciao.